Hallo ihr Lieben, danke fürs Einschalten zum Perspektivwechsel. Bevor es richtig losgeht mit der Folge, habe ich noch coole Neuigkeiten. Und zwar sind endlich die Termine draußen für die Ausbildung zum Persönlichkeitstrainer 2026. Die findest du auf der Website, auf Instagram. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes. Aber jetzt das Spannende ist, wie immer zu dem Kickoff der Termine haben wir ein Stipendium ausgeschrieben. Und zwar umfasst das Stipendium einmal die gesamte Basis-Coach-Ausbildung im Wert von 499 Euro und einmal 50% Rabatt auf diese Basis-Coach-Ausbildung. Alles, was du dafür machen musst, ist ein kurzes Video von dir aufnehmen, dich kurz vorstellen, dein Name, vielleicht den Verein, wo du tätig bist, deinen Bezug zum Fußball oder allgemein deinen Bezug zum Sport und am wichtigsten uns ein bisschen erzählen, was ist dein wichtigster Wert. Was bedeutet der vor allem für dich? Dieses Video schickst du dann entweder mir oder einem Paddy ganz easy auf WhatsApp durch, ganz formlos. Und ja, dann sortieren wir das ein bisschen und Mitte, Ende Oktober dürfen wir dann die glücklichen Gewinner bekannt geben. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 30.09. 24 Uhr. Bis dahin müssen die Videos eingeschickt sein. Alle Infos kannst du entweder auf unserem Instagram-Post nachlesen vom 10.8. oder natürlich auf der Website. Alles Weitere ist uns auch nochmal unten in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Wir freuen uns riesig, dass 2026 endlich wieder die Ausbildung stattfindet. Wir sind sehr, sehr gespannt, welche tollen Menschen wir da kennenlernen dürfen, auch allein jetzt schon über diese Bewerbungsvideos. Und genau, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Perspektivwechsel.
Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel. Ich habe den Paddy heute eingetauscht gegen einen ehemaligen Handballprofi, Handball-Weltmeister, Olympia-Teilnehmer, wenn ich jetzt nicht lüge, ARD-Experte und Jugendförderer. Auch wenn ich sagen darf, dass wir gestern schon mal einen Podcast-Versuch hatten, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Deswegen versuchen wir es heute nochmal. Und da hast du mir ja schon den ein oder anderen Teil zum Jugendförderer erzählt. Herzlich willkommen, Dominik.
Servus, vielen Dank. Teil 2. Gut, dass wir authentisch bleiben und so gehört sich auch im Podcast da sein. Und da gestern habe ich schon den Einwand gehabt. Danke für die Vorstellung. Aber für mich gehört da immer noch so ein Begriff dazu, den ich gerne dafür nenne, ein Energizer zu sein. Energizer für Bewegung, Sport, natürlich für Handball, aber am Ende möchte ich Begeisterung wecken und egal in welchem Bereich, ob bei Kindern, Jugendlichen, bei Trainern, bei Firmen, Unternehmen, Führungskräften und deswegen finde ich diesen Begriff so cool.
Ja, Energizer finde ich auch voll schön. Wie weckt man denn bei dir Begeisterung?
Naja, Begeisterung weckt man bei mir selber, indem ich von was überzeugt bin, mit Leidenschaft und Emotionen machen zu können. Daher bin ich froh, dass ich so, will ich sagen, auch nah am Wasser gebaut bin, aber so viel Emotionen von Haus aus mitbekommen habe, dass ich da sehr leidenschaftlich rangehe. Und das ist auch ein gewisser Wert, ein Erfolgsfaktor für Teamerfolg am Ende, wenn diese Emotion und diese Leidenschaft herrscht. Und so war ich als Spielertyp und immer während meiner Karriere derjenige, der gerne gejubelt hat, der gerne die Fans mitgerissen hat, der sehr viel mit Körpersprache hinbekommen hat. Also ich habe die Begeisterung in mir.
Emotion. Ja, so wie wir jetzt authentisch sind, bleiben wir es auch. Wir haben gestern schon mal einen Versuch gestartet. Da sind ein, zwei Sachen schiefgelaufen. Ich möchte jetzt nicht alles nochmal reproduzieren, auch wenn da super wertvolle Sachen dabei waren. Bin ich mir sicher, wir kriegen das authentisch genauso wertvoll hin. Und zwar, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Ein ganz easy Zitat, was du zum Abschied deiner Handballkarriere gesagt hast. Ich lese es dir einfach mal vor. Vielleicht kommen dann auch schöne Emotionen nochmal hoch. Jetzt ist es Zeit, Servus, Au revoir und Danke zu sagen für eine tolle Handballzeit. Schluss mit Spielen im Dreitagesrhythmus, Schluss mit vielen Reisen, aber auch Schluss mit den vielen tollen emotionalen Momenten, die ich als Handballprofi erleben durfte. Wenn ich dir das so vorlese, was ist denn so ein emotionaler Moment, der direkt kommt, den du in deiner Handballzeit erleben durftest?
Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele, aber tatsächlich lasse ich ja immer auch gerne mein Bauchgefühl sprechen und das, was mir direkt in den Kopf kommt. Und da das Zitat ja im Zuge des Abschiedsnehmens, des Abschließensein gewesen ist, kann ich A, das Abschiedsspiel in Kiel nennen. Das war allerdings schon 2016 beim THW Kiel, wo ich spielen durfte. Wenn man da 10 Jahre gespielt hat, kriegt man ein persönliches Abschiedsspiel, wo man auch nochmal alte Weggefährten einladen kann, Trainer. Und das war sehr, sehr emotional und sehr, sehr schön. Und gleichzeitig war allerdings dann das Karriereende 2018, also 2 Jahre, habe ich ja nochmal, sind wir als Familie nochmal nach Frankreich gegangen. Dort habe ich das Karriereende bestreiten dürfen, was ja auch sehr emotional war und auch am Ende auch sogar sehr erfolgreich war. Und diesen Abschied, so dieses wirklich Schuhe an den Nagel hängen, das war ein emotionaler Moment, als ich das in meinem Heimatverein nämlich machen durfte. Also nach 2018, nachdem wir von Frankreich zurückgekommen sind, durfte ich ein Abschlussspiel, ein Abschiedsspiel in dem Wohnzimmer machen, in dem ich quasi aufgewachsen bin, wo ich meine Trainingseinheiten Wochenende für Wochenende gemacht habe, meine Zusatzeinheiten. Und dort in der Valentin-Ballmann-Halle in Obernburg am Main, da habe ich nochmal das letzte Spiel machen dürfen, auch zu Ehren meines damaligen Trainers, der Dr. Franischek Fabian, der Ferry an der Stelle, dem haben wir das gewidmet. Am Ende habe ich auch im Jugendturnier sogar noch ins Leben gerufen und da waren schon sehr, sehr viele emotionale Momente dabei.
Voll schön. Ich habe jetzt direkt 2 Fragen im Kopf, die 2 große Themen aufmachen. Wir starten mit dem einen und ich hoffe, ich erinnere mich dann an das zweite danach. Ich finde es super spannend, dass du diese beiden Momente ausgewählt hast. Also einmal Thema Abschiedsspiele, wo ja wirklich, glaube ich, ich hatte noch nie eins, Sieg und Niederlage völlig irrelevant ist. Und das zweite war gar nicht das verlorene Champions League Finale, was du gerade gesagt hast, ne? Das habe ich dir jetzt in den Mund gelegt.
Ja, das macht aber nichts.
Aber das finde ich spannend. Ich meine, du bist auch Weltmeister geworden, Champions League-Sieger etc. Aber du hast ein Spiel gewählt, wo Sieg oder Niederlage völlig egal waren. Wie ist denn so vielleicht rückblickend deine Verhältnisse zu Sieg und Niederlage und auch während deiner Karriere? Was warst du für ein Typ? Wie bist du mit Niederlagen umgegangen? Wie bist du auch mit Siegen umgegangen?
Zuerst einmal finde ich schön, dass dir das auffällt und dass du das auch so reflektierst, dass es ein Spiel ist, wo sehr, sehr viele Emotionen drin waren, nämlich mit der Familie auf der Platte unten zu stehen, den Fans gegenüber seine Abschlussworte zu fangen, die ganzen Freunde und Spielerkollegen, die Jahr für Jahr oder das ganze Jahr einen begleitet haben. Ja, das war schon sehr emotional und da ging es natürlich nicht um Sieg oder Niederlage. Allerdings verbindet ja auch so eine Freundschaft oder so ein ganzes Abschiedsspiel, verbindet das ja alles. Natürlich durfte ich bei einem der erfolgreichsten Vereine der Welt spielen, über 10 Jahre, aber es gibt natürlich dann auch, wenn man so Erwartungshaltungen als Verein oder wir als Spieler auch an uns selber haben, dass wir mit dem THW Kiel immer gewinnen müssen. Ja, am Ende einer Saison muss ein Titel gefeiert werden, bestenfalls auf dem Rathausbalkon vor 20.000 Fans. So, da gehören natürlich auch Niederlagen dazu, die dann aber auch deutlich intensivere Emotionen in einem geweckt haben, weil wenn die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist, dann ist das natürlich eine Niederlage auch sehr intensiv. Wie geht man damit um? Ich glaube, das ist die Kernbotschaft damit. Im Profi-Dasein war ich auch jemand, der gesagt hat, ey, komm, wir müssen daraus Stärke entwickeln. Wir setzen uns dann nochmal zusammen. Eine Niederlage bringt auch immer was mit sich, dass man nochmal als Mannschaft zusammensitzt, dass man sich auch selbst reflektiert, bestenfalls. Und dann im nächsten Spiel, und das ist ja das Gute am Handball, im 3-Tages-Rhythmus spielen zu können, dass man das dann wieder wettmachen kann. Ja, also ich habe dann schon wieder die Möglichkeit, es besser zu machen. Und so ist das im Profibereich natürlich eine Geschichte gewesen, wo wir gesagt haben, ja, Niederlage gehört dazu, aber wir müssen auch daran arbeiten, zu sehen, wie können wir da wieder was draus ziehen und können besser werden.
Und wie war der kleine Dominik? Also du bist ja nicht als Dominik, der super gut mit Niederlagen umgehen kann, auf die Welt gekommen. War der auch schon so? Oder wie hat der sich dahin entwickelt?
Also ich sehe da gerade vor meinen Augen durch die gegenfliegende Omekarten oder Mau-Mau-Spiele. Ich versucht habe, da auch zu Hause natürlich in so kleinen Spielen gewinnen zu wollen. Es gibt auch ein schönes Bild, das müsste ich mal meine Eltern fragen, wo die das rausgekramt haben, wie ich heulend in der Handballhalle sitze und das Spiel bei den Minis oder der E-Jugend nicht verkraftet habe, weil ich war schon immer so, auch da schon emotional und da schon verbissen in Form von, ich will gewinnen. So, der Wille war auf jeden Fall da. Verbissenheit, das muss ich so ein bisschen revidieren, weil ich konnte schon auch viel durch Spaß, Freude, Unbekümmertheit ausspielen. Ich war so ein bisschen bei uns in der Familie das Sandwich-Kind. Ich habe eine jüngere Schwester, haben wir noch, einen älteren Bruder, der übrigens mein großes Vorbild war, dem ich immer nacheifern wollte, so gut werden zu wollen wie er, weil er Jugendnationalmannschaft tatsächlich gespielt hat und alle Auswahlmannschaften durchlaufen hat. Aber am Ende, ja, hatte ich schon immer die Motivation, besser werden zu wollen in jedem Training. Und das hat sich natürlich in den Spielen dann so ausgelegt, dass bei Niederlage dann schon nochmal die ein oder andere Träne vergossen wurde.
Gehört ja irgendwie auch dazu, am Ende des Tages, wenn einem Verlieren egal ist, was ja auch völlig in Ordnung ist, ist man im Profisport wahrscheinlich falsch. Aber kannst du reflektieren, wie sich das entwickelt hat von ich habe dem die Rommelkarten um die Ohren gepfeffert und nach dem Spiel geweint zu ich habe irgendwie so eine Mentalität entwickelt, dass ich sage, ey, war kacke, aber in 3 Tagen ist das nächste Spiel, let's go, wir haben eine Chance, es besser zu machen. Weil, also meine, wenn ich das so höre, sehe ich nicht den Dominik vor mir, der Mau Mau verliert und denkt, geil, beim nächsten Mal mache ich es besser, sondern es erstmal regt mich nicht auf.
Natürlich ist es eine Riesenspanne und ein totaler Lerneffekt, der da über einen ganz, ganz langen Zeitraum herrscht. Also natürlich im jugendlichen Alter oder im Schulkindalter, man diese Reflexion nicht, aber wo soll sie auch herkommen? Also es ist ja, wie wir immer sagen, dass Erfahrungen dazu führen, Dinge besser verarbeiten zu können. Gleichzeitig braucht es aber auch die gute Betreuung oder die gute Handhabung, wie ich auch vielleicht als Trainer oder als Elternteil auf diese Emotionen eingehe. Ja, dass ich das begleite, dass ich das auch durch Kommunikation, durch ein Gespräch aufarbeite, was steckt jetzt eigentlich da dahinter? Kannst du es dann vielleicht noch deutlich schneller verarbeiten, wenn du drüber sprichst, als wenn du dich jetzt in dein Zimmer verkriechst und das irgendwie gar nicht mehr reinlässt? Daher, dieses Zusammenspiel braucht es, um auch in Kinder- oder jugendlichem Alter Niederlagen verarbeiten zu können.
Also das würdest du sagen, könntest du den Leuten mitgeben, entweder als Trainer oder als Papa, ruhig drüber zu sprechen.
Das wäre mir das Liebste. Also ich meine, ich krieg's beim eigenen Sohn mit, der mit 11 Jahren sowohl Fußball als auch Handball spielt. Und natürlich würde ich mir das wünschen, darüber noch mehr sich austauschen zu können. Aber es ist nun mal auch vielleicht dann der Start einer Pubertät oder der eigene Weg, das verarbeiten zu können. Deswegen, es ist ja komplett individuell. Es gibt da kein Rezept dafür. Ich versuche nur nah dran sein zu können. Und das ist eigentlich das, was mir in dem Fall vorschwebt. Aber natürlich hat eine Vorbildfunktion, die nächste Motivation, das nächste Training, das nächste Spiel mit der Mannschaft wieder vor Augen zu haben, das ist dann schnell bei den Kindern wieder verarbeitet, weil, hey, komm, wir gehen mal wieder da zurück, wo wir eigentlich herkommen, nämlich ich spiele mit Freude, mit Spaß und das ist ja die Frage, wie kann das vermittelt werden im Vereinsleben?
Ja, das ist, finde ich, auch mich manchmal in so einer Bannung wieder, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich den Kids beibringen, in Anführungsstrichen gut mit Niederlagen umzugehen. Was ist das überhaupt? Erstens. Und zweitens will ich ja aber auch, dass die sich über eine Niederlage aufregen. Also die sollen ja in meinem Club quasi, wo wir uns bewegen, nicht danach denken, ah ja, du, wie ist eigentlich ausgegangen? Sondern ich möchte ja auch, dass die mit Feuer dabei sind. Aber gleichzeitig will ich denen irgendwie beibringen, was ich, glaube ich, manchmal selber nicht genau weiß, wie will ich eigentlich, dass sie mit einer Niederlage umgehen? Aber ich glaube, das ist so der Schlüssel, abhaken, drüber nachdenken, aber so schnell wie es geht, wieder Fokus nach vorne, was man mitnehmen darf. Apropos Fokus nach vorne. Ich habe, wie gesagt, mich ja auch ein bisschen eingelesen und ganz, ganz oft habe ich über deinen Papa gelesen und mehr machen, 10%, immer 10% mehr geben. Kannst du ganz kurz was dazu sagen, was das für dich bedeutet, immer 10% mehr zu machen?
Ja, das ist natürlich ein Spruch, den ich jetzt schon häufiger, wie du gesagt hast, gesagt habe, weil es da eigentlich mehr darum ging, damals seinem Sohn was mitzugeben, nach dem Training nochmal ein paar extra Würfe zu nehmen oder am Wochenende mal extra laufen zu gehen. Das heißt ja nicht, dass es immer so war, dass man 10% mehr gemacht hat, aber es war einfach so der Hinweis dafür, wenn du besser werden willst als deine Mitspieler oder als dein Konkurrent oder was auch, dann brauchst du denn die extra Meile oder diese 10% eben mehr. Und es war jetzt eine zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was Prozent rechnen ist wahrscheinlich. Aber es war ja anhand dessen, dass man, wenn das Training vorbei ist, sagt, komm, ich mache jetzt nochmal 20 Bälle oder ich laufe nochmal 10 Gegenstöße oder versuche nochmal auch zu Hause mit Socken, Kinderzimmer irgendwie einen Dreher zu üben oder eine Wurftechnik auszuprobieren oder einen Ball. Du kannst ja auch tricksen, danteln im Fußball. Das kannst du ja auf jede Sportart ummünzen, wenn du sagst, du willst eine Fähigkeit besser werden. Ja, dann muss ich mehr machen dafür. Also es liegt dir ja nicht zu. dazu. Und das war halt einfach schon frühzeitig immer in mir, diese intrinsische Motivation, dass ich selbst am Wochenende zum Hausmeister gegangen bin, der Hausmeisterin in dem Fall in Obernburg, und habe gefragt, du, Selma, ist die Halle frei? Ja, dann hat sie mir den Schlüssel gegeben, dann bin ich um 8 Uhr samstags morgens allein in die Halle und habe mir da meine Weichbodenmatte hingelegt und bin noch den Winkel verkürzt, damit ich da ein paar Bälle werfen kann. Und um 9 Uhr kam dann sogar mein damaliger Trainer noch dazu und hat mit mir extra Einheiten noch gemacht. Also dieses Mindset habe ich schon einfach von Haus aus mitbekommen und war dann in mir drin, dass ich wusste, das ist der Weg, wie es mir individuell getaugt hat, besser werden zu können. Und ja, der war halt jetzt dann auch so erfolgreich, dass ich selbst Nationalspieler werden durfte, in der Bundesliga langer Zeit gespielt habe. Und ich glaube schon, dass da eine Grundlage drinsteckt, das früher mit auf den Weg bekommen zu haben.
Ich denke, das, was du ansprichst, ist für mich der Schlüssel, dass es von innen heraus ist. Also na klar, als kleiner Steppke braucht man den Papa, der dir vielleicht diesen Hinweis gibt, du Freund, wenn du besser werden willst, dann musst du auch was dafür tun. Aber so nehme ich dich jetzt wahr, es wäre auch immer okay gewesen, wenn du gesagt hättest, will ich gar nicht. Und ich glaube, das bleibt das Wichtigste, dass man sich trotzdem selber reflektieren darf und dass es nicht immer nur heißt, mehr, 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 du musst. Da sind wir nämlich wieder beim Müssen, sondern dass du für immer selber reflektieren kannst, auch wenn das, glaube ich, als 7-Jähriger oder so schwierig ist, was möchte ich und wo ist meine Grenze, und die wird auch respektiert grundsätzlich.
Ja, also ich kann dir nur vor, also authentisch sagen, wie das bei mir damals eben gelaufen ist. Und ich kann nur sagen, wenn du dann selber als Trainer auch das Vorbild bist, pünktlich in der Halle zu sein oder auch dann nach dem Training länger bleiben zu können, dem Spieler, der Spielerin nochmal auch eine Zusatzübung an die Hand gibst, womit sie dann auch besser wird, ja, bist du ja genau der Mentor oder der Coach am Ende, der zu dem Vertrauen aufgebaut wird, dem du auch hochschaust. Dann ist es ja genau der Trainer, von dem viele Sportler immer reden, die mal eine Medaille um den Hals gehängt bekommen hat, auf die Frage, wer war denn dein Trainer in der Jugend, dem du es zu verdanken hast. Dann fällt dir ja sofort, da weiß jeder Sportler immer, das war der Ferry, das war der Hermann Gerland, das war der sowieso. Und das ist ja das, wie du dann auch dich in das Talent oder in den Sportler, in die Sportlerin einprägst, dass sie gespürt hat, ey, da ist Vertrauen da, da ist jemand da, der gibt mir noch was mit an die Hand. Das ist, glaube ich, die Beziehung, die es braucht, wenn du Talente entwickeln möchtest. Und das ist übrigens dann auch der Erfolg eines jungen Trainers. Ich definiere Erfolg eines jungen Trainers. Kann für mich nicht das Ergebnis und die Tabelle sein. Das ist in meinen Augen, und da wäre ich sofort dabei, wenn wir was einen Messwert, einen Kennwert hätten, wie man nämlich Spieler vor der Saison sich anschaut, in welchem Profil, in welchen Skills und wie sind sie nach der Saison. Das muss wertbar, messbar sein, um den Erfolg eines Trainers zu definieren. Und das ist das ist eine spannende Aufgabe.
Voll schön. Jetzt gerade, wo du so über Trainervertrauen und so weiter gesprochen hast, mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ich kriege die nicht mehr zusammen und ich hoffe, dir fällt jetzt ein, was ich meine, dass du sie erzählen kannst. Als wir nämlich letztes Jahr bei euch in München beim Handballcampus waren, haben wir auch so ein kleines Interview mit den Kids gemacht und da hast du eine Geschichte erzählt. In irgendeinem Spiel gab es eine ganz klare Marschroute vom Trainer und du hast aber kurz vor Schluss irgendwas ganz anders gemacht und das hat dann zum Erfolg geführt. Und du hattest auch so ein wunderschönes Wort dafür. Und es sind jetzt noch ganz Fetzen, aber ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Weil das fand ich eine super schöne Perspektive.
Also das war das Comeback-Spiel. Das war mein allererstes Spiel nach 8 Monaten Reha oder aus dem Kader gewesen zu sein, weil ich toi toi toi, Klopf auf Holz, nur eine große Verletzung in meinem Leben hatte. Und dafür musste ich 12 Jahre Profi da sein, warten, bis der Kreuzbandriss irgendwie kommt. Der gehört mir mal irgendwie dazu und ich möchte auch noch missen. Das klingt ganz komisch, wenn man darüber spricht, aber tatsächlich hat mir diese Verletzung und auch dieser Weg, stärker zurückzukommen. Also ich hatte da so ein Hashtag für mich, Comebacks Stronger kreiert. Und dann kam es dazu, dass es irgendwann mal wieder im Kader eben stand und es war ein Champions League Spiel, also Gruppenphase gegen Veszprém zu Hause und ein wichtiges Spiel um Einzug ins Viertelfinale, text nicht mehr genau zusammen, auf jeden Fall. Wir waren immer im Hintertreffen, 1-2 Tore zurück und ich bin dann irgendwann auf den Trainer zugegangen, was ich niemals in meinem Leben vorher und auch danach nie mehr gemacht habe. Aber ich habe in dem Moment dem Trainer was ins Ohr geflüstert, indem ich gesagt habe, wechsle mich ein. Wer macht das? Gerade Alfred Gislason, wir reden hier von dem aktuellen Bundestrainer, der damals Cheftrainer beim THW Kiel war, würde ich ja nie machen. Aber ich hatte ja diesen Moment, und jetzt kriege ich gerade zum ersten Mal Gänsehaut, dass, weiß man, wenn der, sag jetzt mal, Publikumsliebling oder generell ein Spieler aus der verletzten Situation zurückkommt, dann ist es ja nochmal so ein, wow, er kommt da wieder auf die Platte, er hilft der Mannschaft und so weiter und so fort. Ich habe ihm das so schmackhaft gemacht, hey, das könnte nochmal so ein Game-Changer-Moment sein. Und dann hat er natürlich drüber nachgedacht, auch wenn er da wahrscheinlich erstmal komisch geguckt hat, was er jetzt meint, da sagen zu können. Und dann hat er aber diesen Strohhalm irgendwie nochmal genommen, weil wir waren immer noch 1-2 Tore zurück. Und dann bin ich reingekommen, dann links außen, und hat gesagt, okay, komm, mach dich fertig. 53., 54. Minute, wirklich so 5 Minuten vor Schluss. Und dann, ja, was passiert? Die Halle steht Kopf, der Klein zurück und der Verletzte kommt auf die Position, aufs Spielfeld zurück. Und das war schon mal so ein Kick, wo in der Halle nochmal Stimmung kam. Und dann habe ich gleich im ersten Angriff den Ball auf links außen. Ich nehme den Ball, spring ab und werf am Tor vorbei. Alter. Scheiße. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird er mich komplett den Kopf abreißen. Er hat mich zum Glück drin gelassen, weil im zweiten Angriff, gleiche Situation, gleicher Winkel, ich nehme wieder volle Adrenalin den Ball, spring ab und hau das Ding rein. Die Halle völlig ausgerastet, weil natürlich der zweite Moment kam, hey, der Kleine ist nicht nur zurück, der haut jetzt hier auch das Tor zum Unentschieden rein und wir sind dabei. Sondern ist 15 Sekunden vor Schluss eine Auszeit.
Ich bin gerade selber ganz aufgeregt, ja. Als wäre ich dabei.
15 Sekunden vor Schluss, Auszeit, grüne Karte gibt es ja im Handball, dann kommt nochmal die Mannschaft zusammen, der Trainer kann eine Minute Zeit, dann nochmal einen letzten Spielzug und dann hat der Kapitän einen Spielzug angesagt, DDR links heißt das bei uns, einlaufen, irgendwie links außen läuft ein, stellt eine Sperre und so. Was habe ich gemacht? Ich dachte mir, ey, intuitiv, ich bin nicht eingelaufen an den Kreis rüber auf die andere Seite, sondern bin wieder zurück in die Ecke gelaufen. Einfach habe den Spielzug nicht zu Ende ausgeführt, wie er sein sollte, sondern bin einfach zurück in die Ecke und aufgrund dieses ganzen, der ganzen Hektik, der ganzen, hat der Gegner mich quasi vergessen. Also mein direkter Gegenspieler hat einfach den nächsten genommen, den Rückraum links und ich bin wieder zurück und ich stand da glockenfrei. Ich habe die weiße Fahne in die Hand genommen, gefühlt. Also gib mir den Ball, ich bin frei. Oder? Und dann wirft mir Steffen Weiner oder Marco Huhn den Ball zu, ich habe einen Riesenwinkel, hau das Ding zum Siegtor rein, 3 Sekunden noch zu spielen, zack, Abpfiff. Das Hallendach ist weggeflogen, weil Comeback Moment des Jahres und die Geschichte, ja, so wie es sie jetzt hier erzählt hat, wirkt ein zweites Mal Gänsehaut, weil das war halt krass, dass das in dem Moment auch noch mir passiert. Dieses Kopfschütteln, um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, das kam nach dem Spiel dermaßen hoch, weil ich durfte an dem Tag eine Loge vom Verein bekommen, wo ich meine Ärzte, Physio, meine Freunde einladen durfte für dieses Comeback-Spiel. Und da waren natürlich ja der Freundeskreis da, die engsten, liebsten, Vertrauten. Und da kam extra ein Freund aus Frankfurt hochgefahren, nur für dieses Spiel. Mhm. Und dann laufen wir nach dem Spiel zur Kneipe und ich sag mal so kopfschüttelnd zu ihm, so ein Giesbert, sag mal, warum passiert mir das eigentlich? Und dann sagt er, Dominik, weißt du was? Wer im Leben viel gibt, der kriegt auch mal was zurück. Und in dem Moment war das so ein, jetzt kriege ich gerade feuchte Augen, habe ja vorhin erzählt, ich bin nah am Wasser gebaut. Aber das ist so schön, wenn das einfach so das engste Umfeld, dein Freundeskreis so wahrnimmt. Und ja, in dem Moment war mir das irgendwie, war die Geschichte so dafür geschrieben, dass ich bei meinem ersten Spiel nach Verletzung zurückkomme, Comeback Stronger, dieses entscheidende Tor gemacht habe. Kann man übrigens auf YouTube, musst du den Link reinsetzen, muss ich nochmal angucken, der Moderator rastet aus, ein Kommentator. Das war ja ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, und der ist nur deswegen gekommen auch, weil es eben so eine Verletzung, so eine beschissene Verletzung gab. Deswegen sage ich, hatte ich vorhin gesagt, ich möchte diese Verletzung nicht missen, weil was daraus entstanden ist, sind eben solche emotionalen Geschichten.
Ja, und ich glaube, da sind wir trotzdem auch wieder bei Ursache und Wirkung. So wie du fragst, warum passiert mir das immer? Ja, das ist am Ende die Wirkung von ganz vielen kleinen Momenten, in denen du vielleicht geschafft hast, das Vertrauen zum Trainer aufzubauen, weil unterm Strich ist das ja die Quintessenz, so ohne dieses Vertrauen wärst du gar nicht auf der Platte gestanden. So auch ohne deinen Mut zu sagen, ey Coach, ich spür's, vertrau mir. Und ich glaube, das ist einfach die Wirkung von diesen ganzen Ursachenmomenten. Ich habe mal einen Coach gehabt, der hat immer gesagt, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Also du kriegst irgendwann die Chance, Aber dann musst du vorbereitet sein. Und das ist quasi die Gelegenheit. Und dann kannst du auch so eine Geschichte schreiben. Aber die Vorbereitung, und das ist dann dieses, warum passiert mir das eigentlich immer? Weil du vorbereitet warst. Und dann hattest du die Gelegenheit und dann war der Erfolg vielleicht geschrieben. Wärst du nicht vorbereitet gewesen, dann hättest du dieses, warum passiert mir das immer, auch nicht schreiben können, weil du wärst nicht vorbereitet gewesen. Finde ich schön. Das ist dann einfach die Wirkung von den ganzen Ursachen davor.
Haben wir doch schon einen guten Hashtag, den wir da drunter setzen, unseren Podcast. Also Hashtag Comeback Stronger und den Hashtag, den du jetzt da gerade mit eingenommen hast, passt dann noch dazu.
Schön, ja, finde ich sehr schön. Du hattest, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich erinnere mich nämlich nicht mehr, du hast so einen schönen Begriff dafür gehabt, der hieß irgendwie sowas wie Freiraum oder sowas. Kannst du dich erinnern, wie du das genannt hast? Weil das ja nur dadurch entstanden ist, dass du diesen Angriff nicht so gespielt hast, wie er eigentlich verabredet war, sondern du intuitiv einfach dir diesen Freiraum genommen hast und was anderes gemacht hast. Kannst du dich erinnern?
Nee, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern.
Ich suche das raus. Das war so ein schönes Wort. Ja. Ich überlege gerade, ich habe nämlich das Gefühl, ich hatte dir danach geschrieben, weil ich das so schön fand und diesen Begriff Freiheitsgrad. So, Freiheitsgrad hast du das genannt. Und am Ende des Tages geht's ja im Sport genau darum, oder? Dass wir als Trainer den Spielern einen Freiheitsgrad schenken. Und es geht nur eben über Vertrauen. Und wahrscheinlich auch nur, wenn ich es schaffe, Spieler, und da sind, glaube ich, Trainer und Spieler immer mal wieder anders. Trainer sind häufig, glaube ich, rationaler, weil die natürlich eine Spielvorbereitung haben, die überlegen sich eine Taktik etc. Und Spieler, und das wollen wir auch immer, einfach ein intuitiver Spieler aus dem Bauch heraus ist. Und das ist vielleicht das letzte kurze Thema, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Das war nämlich noch die zweite Ausfahrt, die ich von deiner Abschlussspielgeschichte nehmen wollte, Thema Karriereende. Wie hast du denn diese Entscheidung getroffen?
Also Karriereende liegt ja dann immer darin, dass ich eine Entscheidung selber treffen wollte. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt im Nachgang auch immer natürlich ein Wohlfühlcharakter ist, wenn ich mir sage, 2 Jahre in Mond, das war ein schönes Puzzle am Ende. Ich nenne das, mache immer so ein Puzzle daraus, dass dieses letzte Puzzleteil mit dem Final Four, mit dem Champions League Finale, was wir da spielen durften mit Mond in Köln von 19.000 Zuschauern, das war einfach dann rund. Und nur die Entscheidungsfindung dazu ist ja eigentlich eine spannende. Sprich, warum gehst du überhaupt erstmal vom THW Kiel weg? Also du hättest ja noch ein Jahr da machen können, aber ich war ja genau in dem Schwebezustand einer verletzten Situation und der Verein hat mir nicht mehr als ein Jahr geben können. Sei mal dahingestellt, ich komme aber genau mit diesem Comeback Stronger Motivation komme ich eigentlich dahin, dass ich sage, hey, ich will noch länger spielen als jetzt nur dieses eine Jahr. Also war es mir an der Stelle wichtig, dem Verein zu sagen, du, wenn das eure letzte Option ist, dann möchte ich gerne aber auch Möglichkeiten mir suchen, als Familie nochmal einen Persönlichkeitsschritt zu machen, ins Ausland zu gehen. Und jeder dachte ja immer, jetzt geht er nach Frankreich, jetzt macht er nochmal 2 Jahre so ein bisschen Larifari. Ja, nix Larifari, weil wenn ich mir überlege, wie diese Entscheidung entstanden ist, dass ich nach Nantes geflogen bin, dort mir die Bedingungen angeschaut habe, von eigener Trainingshalle, Geschäftsstelle, Kraftraum, alles zusammen. Und dann gab es eine tolle Start und ein tolles Essen und so, aber ich hatte kein Bauchgefühl. So, und das hat sich allerdings dann entwickelt, als wir einen runden Tisch hatten, der Präsident am Tisch saß, der Trainer, die Geschäftsstellenleitung, eine Übersetzung, mein Manager, Dolmetscher. So, und dann habe ich irgendwann auch meine Fragen stellen können in diesem Vertragsgespräch und gesagt habe, so, wo will denn der Verein in 5 Jahren sein? Und dann denkst du, dass der Trainer jetzt so seine Pläne erzählt und macht den Mund auf, aber bevor er da anfängt zu erzählen, haut der Präsident auf den Tisch und sagt, wir wollen die Champions League und wir investieren in deine Person, in deine Spielerpersönlichkeit, du hast das 3-mal gewonnen und wir kriegen das mit dir hin. Boah, das sitzt so dermaßen, wenn der Präsident dir vor versammelter Truppe sagt, so, diese Wertschätzung aus spricht. Und dann habe ich gefragt, ja, wie wollt ihr das machen? Unbeschriebenes Blatt in Frankreich, Nummer 3, Nummer 4 in der Tabelle. Und dann hat der gesagt, ja, wir haben eine Wildcard beantragt bei der EHF. Wir haben 2 Nationalspieler aus Frankreich noch in der Vorvertrag. Wir haben den Spieler und so wollen wir das machen. Auf einmal löst sich so ein Knoten in mir. Also wirklich, mein Bauchgefühl war plötzlich so locker, so entspannt. Und dann habe ich die Dolmetscherin neben mir gefragt, so, wir müssen kurz das Gespräch unterbrechen. Du musst jetzt hier richtig gut übersetzen. übersetzen, was ich dir sage, weil ich habe genau das losgelassen, was ich gespürt, was ich gefühlt habe. Ich habe das auf den Tisch gelegt und ja, sie hat es gut übersetzt und meine Motivation, mein Wille dann auch ausgesprochen, ich mache das, ich will dabei sein. Und wenn man jetzt die Entscheidung, warum es zu diesem Bauchgefühl überhaupt kam, zu dieser Entspanntheit, zu diesem Knotenplatzen, dann muss ich sagen, die Erwartungshaltung an mich selber wurde bestätigt. Also alles das, was ich die letzten 10 Jahre beim THW Kiel gemacht habe, besser werden zu wollen, jeden dritten Tag ein Spiel zu gewinnen, da hoch anzugreifen, seine Grenzen als Mannschaft, als Verein anzugehen, das wurde mit den zwei Fragen bestätigt, weil mit der Aussage, wir wollen die Champions League und wir wollen dahin mit dir und so weiter, hat ja die Erwartungshaltung bestätigt, ja, das geht hier weiter. Es geht hier genauso funktioniert, genauso mit den Erwartungen, die ich an mich selber hatte, weiter. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es eine geile Zeit war. Und wir sind im ersten Jahr in der Champions League im Achtelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert. Dass wir überhaupt da ins Achtelfinale gekommen sind, war schon sensationell. Und im zweiten Jahr haben wir das Champions League Final vorgespielt. Das heißt, im Halbfinale dann auch noch PSG zugelost bekommen und die Underdog-Rolle so dermaßen kämpferisch ausgefüllt, dass wir vor 19.000 Zuschauern Paris geschlagen haben und ins Finale eingezogen sind. Das war der Gänsehaut und leuchtende und heulende Moment ever, weil in der Mixzone nach dem gewonnenen Halbfinale stand ich und musste auf ein Interview warten und ich habe ins Weite rund geschaut und habe gesucht, wo sind die Freunde und Familie und da ist es in mir ausgebrochen. Da hatte ich einfach nur gemerkt, die sind alle zu deinem letzten Wochenende gekommen, weil du dort bist und weil die dich begleitet haben und weil die ja diejenigen waren und sind, die immer hinter einem gestanden sind. All die Zeit, während man auf vieles verzichten musste, auch als Sportler, und die waren alle da.
Voll schön. Musstest du schon mal eine Entscheidung treffen, ohne dass du ein Bauchgefühl hattest?
Bestimmt. Dann waren es aber bestimmt nicht so drastische Entscheidungen, die so weitreichend waren. Jetzt Wechsel von einem Vereinswechsel, Familienentscheidungen. Aber es spielt schon immer oft das Bauchgefühl und die Emotionen natürlich mit. Da ist dann gut, wenn man auch eine rationale Entscheiderin in dem Familienkreis hat, wie die eigene Frau. Da spielen wir uns schon immer sehr gut die Bälle zu und können immer sehr gut auch durch Kommunikation viele Dinge gemeinsam entscheiden.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, so diese Wertigkeit, weil ich bin auch ein krasser Bauchmensch. Mich überfordert das aber auch manchmal, wenn das Bauchgefühl eben nicht da ist, so, dann bin ich überfordert. Und der Paddy ist ein sehr rationaler Typ. Und ich glaube, diese Kombination muss man sich zunutze machen und darf man auch ein bisschen üben und ein bisschen hin und her spielen, weil wenn man das schafft, aus beiden Welten das Beste rauszuholen, so ist ja unsere Welt, Yin und Yang, Schwarz und Weiß, emotional, rational, es gibt ja schon einen Sinn, warum es Emotionalität und Rationalität gibt, dass das auch einfach zusammen funktionieren darf, finde ich voll schön. Aber ich kann mich zu 100% in deine Bauchgefühl und ich entscheide dann einfach so hineinversetzen. Voll schön. Vielen Dank für die Einblicke. Wir haben zum Abschluss eine kleine Kategorie und zwar heißt die das magische Dreieck. Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild. Das heißt, das magische Dreieck, weil wir natürlich eine VfB-Verbindung haben wollten. Früher gab es das magische Dreieck. Und unser Podcast heißt ja Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Und das ist so das magische Dreieck, das wir basteln wollen. Und ich habe hier so eine Box und es gibt zu jeder Kategorie Leitfragen. Und du darfst dir jetzt aussuchen, welche Kategorie du ziehen möchtest. Und dann ziehe ich eine Frage daraus und die beantworten wir dann zum Abschluss. Und als Info, es gibt Mensch, Trainer, Vorbild. Und es gibt aber für Kandidaten wie dich die Option auch, wie nennt man das, ehemalige Spieler-Kategorie zu wählen, als ersetzt von Trainer. Genau. Welche Kategorie möchtest du heute wählen? Vorbild. Also dann ziehe ich dir hier eine Vorbildfrage. Hast du ein Vorbild zum Thema Grenzen setzen? Wenn ja, wer?
Habe ich ein Vorbild zum Thema Grenzen setzen? Ja, ich bin immer sehr schnell bei mir selber.
Schön.
Weil mein großes Vorbild war mein Bruder. So, in der habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der ist alle Auswahlmannschaften durchlaufen und der hat auch quasi so mir immer den Weg vorgezeigt, wie man im Handball besser werden kann und wie man vielleicht sogar auch irgendwann mal Nationalmannschaft spielen kann. Und es gibt so eine Geschichte, die ist halt so, da bin ich an meine Grenzen gegangen, um vielleicht auch meinem Vorbild gerecht zu werden, aber dass der 6 Jahre älter ist als ich, musste ich mal bei einem Zeltlager in Erfahrung bringen. Also es gab so ein Jugendzeltlager, da war mein Bruder mit seinen Freunden und ich bin da mit meinem Papa hingekommen und es gab die Zeltlager-Olympiade an dem Tag. So, ich wollte natürlich, mutig wie ich war und selbstbewusst, ja, ich mach da mit. Und dann gab es aber halt die Kategorie, wir müssen jetzt hier 400 Meter Bahn laufen, keine Ahnung wie viele Runden. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja komm, da ziehe ich jetzt mit den großen Älteren, das schaffe ich schon. Ich bin ja, in meinem großen Vorbild will ich da schon mitmachen. Ein heißer Sommertag, ich laufe da los. Ich glaube, ich habe die ganze Runde nicht mal geschafft. Bin so schnell losgelaufen. Ich war so schnell außer Atem mit, keine Ahnung, mit 6, 7 Jahren, wo ich dachte, ich schaffe das locker und bin völlig umgekippt. Ich war einfach auf der Aschenbahn gelegen, gegenüber, weit weg vom Ziel, was eigentlich erreicht werden sollte. Und ich war mit hochrotem Kopf und könnte ab hyperventiliert, weil ich einfach nur diesen Wille hatte, es allen zu zeigen, da meinem Vorbild nachzugehen. Und diese Grenze, die mir da in so ganz jungen Jahren aufgezeigt wurde, die hat mit Sicherheit dazu geführt, dass sie in dem Moment vielleicht verschoben wurde, dass ich beim nächsten Mal noch eine Runde länger vielleicht schaffe. Aber zeigt so ein bisschen diese Verbissenheit und diesen Willen, da was mitmachen zu wollen, da auch so gut sein zu wollen. Und jetzt ist es zwar nicht die Beantwortung auf deine Frage, wenn ich ehrlich bin, aber es verbindet A, mein Vorbild, was ich hatte, und die Grenze, die ich so damals in so ganz jungen Jahren erlebt habe.
Also du hast jetzt halt keine Person genannt, glaube ich, sondern einfach eine Situation, die du dir so ein bisschen vielleicht als Vorbild, ist ja auch ein Bild, das du hast. Die Situation ist dein
genau.
Vorbild.
Und dieses Bild hat mich natürlich immer auch geprägt, weil es zeigte sehr früh, auch meinen Eltern, die wussten es wahrscheinlich schon deutlich länger, weil der kleine, wie es immer so schön hieß, der Revoluzer war. Aber das hat schon auch damit zu tun gehabt, zu wissen, auch der wird seinen Willen durchsetzen wollen. Wenn der mal Nationalspieler als Vorbild hat oder das Ziel hat, dann wird er das schaffen. Daher bin ich unglaublich dankbar generell, dass ich in einem Familienhaus aufwachsen konnte, was mich dazu begleitet hat. Daher ist Freunde, Familie und so, das die Grundlage von allem durchs Leben zu gehen.
Schön. Ja, danke fürs Teilen deiner schönen Geschichten. Boah, ich habe dir gerne zugehört. Es ist sehr, sehr schöne Storytime einfach. Voll schön.
Das freut mich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, voll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja gestern schon gesagt, Folge 33 ist dann Teil 2 oder Teil 3 quasi. Teil 2.1. Also mach's gut, Dominik. Pass auf dich auf.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.